auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 47. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über 3,5 Familienserien bzw. Familienfilme. Eine Familie im Krieg seht ihr bei der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon, deren zweite Staffel aktuell bei Sky und Wow läuft. Wie gut oder schlecht ist House of the Dragon wirklich? Ist das nur etwas für Menschen, die nicht vor der Game of Thrones Welt, die nicht von der Game of Thrones Welt loslassen können, oder hat die Serie vielleicht sogar eigene Qualitäten? Unser halber Familienfilm ist eher eine Familie im Werden. Wir reden über Perfect Match, ein Film, den ihr ab Samstag, 29. Juni bei Amazon sehen könnt. Es geht um die Liebesgeschichte der Tennis-Cracks Steffi Graf und Andre Agassi und wie sie in den 90ern zueinander gefunden haben. Ein seichtes Sport-Star-Biopic oder mehr, das ist hier die Frage und ich bin gespannt, was Jan dazu sagt. Dann haben wir noch zwei europäische Serien für euch, eine aus Belgien und eine aus Spanien oder Katalonien. Beide haben viel gemeinsam, unter anderem, dass man sie frei in der Mediathek schauen kann. The Club aus Belgien in der ZDF-Mediathek erzählt vom Wunsch dreier Paare, eine Familie zu werden. Es geht um drei Paare, die sich in einer Kinderwunschklinik kennenlernen. Und dann am Ende sprechen wir noch über Menschen, für die der Traum einer Familie bereits wahr wurde, die daran aber zu scheitern drohen. Barcelona for Beginners in der ARD-Mediathek. Eine Serie über junge Eltern. Lieber Jan, wir haben vor 2 Jahren in 2 aufeinanderfolgenden Podcast-Episoden, ich habe nochmal nachgeschaut, erst über House of the Dragon, ich glaube im August 2022, und dann über Herr der Ringe im September 2022 gesprochen. Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, ihr könnt ja diese alten Folgen nochmal nachhören, dass du zwar Respekt gezollt hast beiden Serien, aber jetzt auch nicht der Riesenfan warst. Jetzt wollte ich dich mal fragen, hast du eigentlich eine der beiden Serien zu Ende geschaut?
Nee, beide nicht zu Ende geguckt, wobei ich in Erinnerung habe, dass ich House of the Dragon sehr viel weniger gut fand als die Fortsetzung von Herr der Ringe. Die war einfach, ich glaube, wir waren uns damals einig, dass wir den Cast ganz hervorragend fanden von Herr der Ringe. Also insbesondere die weiblichen, also die Darstellerinnen waren, glaube ich, ganz fantastisch gecastet und hatten eine ganz eigene Lebendigkeit da reingebracht. Und ich war tatsächlich ja auch jetzt nicht einer von diesen super nerdigen Fans von Game of Thrones, aber ich habe das sehr gerne geguckt, habe es auch ein zweites Mal geguckt.
Du hast ja immer die DVDs von mir ausgeliehen, die DVD-Boxen.
Als man sowas noch gemacht hat, sich DVD-Boxen zu leihen, habe ich mir deine geholt.
So alt ist es schon, ja.
Also von daher, ich habe sie beide nicht zu Ende gesehen, aber ich habe sie beide, glaube ich, in ihrer Komplexität wahrgenommen. Also das heißt, dass ich dann so von, wie viele Folgen ist das pro Staffel? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, House of the Dragon war es nicht 10 Folgen in der ersten Staffel und jetzt sind es 8 Folgen.
War schon relativ wuchtig so.
Bei Herr der Ringe auch 8 oder so.
Sowas, also ich habe da über die Hälfte auf jeden Fall von gesehen. Muss man ja auch, wenn man drüber schreibt so. Aber ich habe sie nicht als Zuschauer dann irgendwie noch komplettiert in meinem Kopf.
Ich habe damals Herr der Ringe irgendwie sehr gerne gemocht und wir haben es in der Familie geguckt und als Game of Thrones Fan bin ich auch ein bisschen verwundert über mich selbst gewesen, dass ich House of the Dragon nach 3 Folgen, glaube ich, erstmal liegen gelassen habe. Und dann aber jetzt, weil ich über die neue Staffel geschrieben habe, habe ich mir, und das war ja dann eigentlich ganz praktisch, die ganze erste Staffel dann nochmal angeguckt und jetzt die 9 Folgen. Es ist ja sehr unterschiedlich, wird ja sehr unterschiedlich wahrgenommen, aber ich glaube, man kann sagen, House of the Dragon ist ein sehr großer Erfolg für HBO bzw. Sky hier und bei Amazon und Herr der Ringe weiß man es nicht so recht. Die Serie war unfassbar teuer und ich glaube, sie hat die Erwartungen nicht so ganz erfüllt, was die Streams betrifft, aber da kommt ja auch jetzt im August die 2. Staffel. Mal gucken, ob wir da auch wieder drüber reden oder nicht. Aber jetzt bin ich doch mal neugierig, wenn du die 1. Staffel nicht zu Ende geguckt hast von House of the Dragon, wie bist du denn jetzt in die 2. Staffel reingekommen?
Ich habe die letzte Folge nochmal gesehen, von der 1. Staffel. Das mache ich aber grundsätzlich, wenn ich mich in eine neue Staffel rein reinbegebe, es sei denn, der Abstand zwischen den beiden Staffeln ist so gering, dass der Anfang noch in meinem Kopf drin ist. Aber ich habe es mir nochmal angeguckt und noch ein bisschen so Synopsis gelesen und sowas, um Stoff zu sein. Aber ich meine, da kommen wir ja drauf zu sprechen. Ich glaube, selbst wenn du da vorher ein dreisemestriges Studium drüber anlegst, dann bist du immer noch nicht komplett im Stoff darüber, was da für Figuren und Charaktere und Verwicklungen und Häuser und Kriege und Kämpfe und alles stattfindet. Das ist ja so hyperkomplex. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Showrunnerinnen das selbst checken.
Ja gut, ich meine, George R. R. Martin ist ja noch dabei, der die Buchvorlage geschrieben hat und der wird dann wahrscheinlich als Kompass für die ganze Gesellschaft. Nein, ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man sich ein bisschen reingeschaut hat.
Danke, das nehme ich persönlich.
Also fassen wir es doch mal kurz zusammen. Staffel 1 schildert ja einen über Jahre eskalierenden innerfamiliären Konflikt der Herrscherfamilie Targaryen. Also diese ganze Serie spielt ja 200 Jahre vor diesem Game of Thrones, als die Targaryens mit ihren Drachen noch über Westeros geherrscht haben. Und in der ersten Staffel erleben wir den Friedenskönig Viserys mit dem großartigen Paddy Considine, der leider jetzt nicht mehr dabei ist. Kleiner Spoiler, verstirbt in der ersten Staffel. Und jetzt ist in der zweiten Staffel geht es im Prinzip jetzt um diesen Konflikt zwischen Rhaenerys, gespielt von Emma Darcy, also der Tochter von Viserys, und den Nachkommen oder dem Clan um seine zweite Frau Alicent. Und das ist der große Krieg der Schwarzen gegen die Grünen. Ja, die werden so ein bisschen farblich markiert. Und ich weiß gar nicht, ob man so viel über die Handlung sagen muss, weil es ist im Prinzip eine Serie, ja, die mit Strategien, Kriegsstrategien, mit persönlichen Fäden und so weiter und natürlich mit einem aufkommenden Krieg, den die erste Staffel vorbereitet hat, sozusagen aufwartet.
Ich glaube, also du hast es relativ kompakt zusammengefasst so, und das, man muss auch gerade, weil sich diese ganzen Machtgespinste ja auch immer weiter vernetzen und verdichten, davon muss man auch gar nicht so viel dazu sagen und ich könnte es auch gar nicht, also weil ich irgendwie zwischendurch immer wieder den Faden verliere, buchstäblich, um im Bild zu bleiben. Und das, wenn wir jetzt schon in der Bewertungsphase sind, so ist auch genau das, was mich irgendwie mehr verwirrt als reinzieht. Also bei Game of Thrones habe ich immer noch ein bisschen die Übersicht bewahrt. Da war es teilweise auch verworren. Also immer jetzt, also man kann sie nicht komplett vergleichen, diese beiden Serien, aber sie fußen ja auf denselben Prämissen. Und ich habe da immer noch, ich wusste immer, wo ich bin und ich wusste immer, an wem ich bin und so weiter.
Bei Game of Thrones meinst du?
Bei Game of Thrones, genau. Und jetzt bei House of the Dragon bin ich es oft nicht und ich bin dann manchmal so ein bisschen ratlos und ich fand auch, die Namen ähneln sich viel stärker als irgendwie in der bei Game of Thrones. Da sind viel mehr von diesen Aegons und sowas, die halt irgendwie manchmal sich nur in einzelne
Punkte. Ja, da gibt's ja noch Aegon den Ersten, war Aegon der Eroberer, jetzt gibt's wieder Aegon den Zweiten, ist der aktuelle König. Ne?
Alles für mich zu verwirrend. Ich weiß nicht, ob das an meinen kognitiven Fähigkeiten liegt.
Nein, Jan, das liegt einfach daran, dass du die erste Staffel nicht komplett geguckt hast. Und ich habe halt jetzt den Vorteil, dass ich die erste Staffel wirklich zeitnah, bevor ich jetzt die zweite Staffel angefangen habe, geschaut habe. Und wenn du das tust und dann auch noch bei der Premiere in Berlin bist, wie ich, und dann auch noch mal ein kurzes Recap präsentiert bekommst von der ersten Staffel im Kino, dann funktioniert das schon. Also hast du auch die Figuren drauf. Aber du hast natürlich recht, wir haben es mit sehr vielen Targaryens zu tun und deswegen ähneln sich auch die Namen. Aber man kann es schon kapieren. Aber
man kann es kapieren. Ich habe aber auch die erste Staffel schon nicht voll, also das, was ich davon gesehen habe. Ich bin da immer rausgeraten und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich das ganze Projekt ein bisschen mehr als so was wie so eine Fanbefriedigung empfunden habe von Anfang an. Dass es gar nicht so sehr so ein künstlerischer Ansatz war, zu sagen, wir würden diese Geschichte gerne als Prequel weiter oder vorweg erzählen, sondern gesagt, es hat funktioniert und wie es funktioniert hat und jetzt wollen wir was da noch einen oben drauf setzt. Und das schaffen sie auch in vielerlei Hinsicht. Die Serie ist in vielerlei Hinsicht wirklich High-End, also gerade was das Technische betrifft, was CGI betrifft. Ich frage mich immer dabei, die ganzen Dracheninstallationen, die sie hier halt am Computer generieren, die sind halt wirklich schon richtig edgy. Also es war schon bei Game of Thrones so, dass man dachte, boah, können die gut Drachen? Und hier ist es teilweise so, dass man denkt, dass als hätten sie irgendwo welche gefunden und hätten die halt gezüchtet, weil es wirklich so am Rande dessen ist, was technisch möglich erscheint. Aber ich habe mich gefragt, das ist jetzt auch so eine Frage an dich, das hat man ja auch bei King Kong 1934 schon gedacht, dass wir sind jetzt hier gerade am Rand des technisch Möglichen. Und da hat man es irgendwie bei Krieg der Sterne gedacht. Und jetzt mittlerweile denkt man es halt schon bei diesen ganzen Superheldengeschichten und so. Man denkt ja immer, jetzt ist die technische Möglichkeit auserzählt, besser kommen wir nicht. Aber wir kommen wahrscheinlich immer noch wieder einen Schritt besser. Aber das hier ist zeitgemäß spitzenmäßig.
Ich bin bei den Drachen der falsche Ansprechpartner, weil ich finde die Drachenanimation eigentlich nicht so doll.
Ah, was?
Aber ich weiß nicht, da können wir uns jetzt ganz lange drüber streiten. Ich bin auch gar kein großer Fan von den Drachen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Drachen schon an ihren, also von unten, vom Boden, an ihren Unterflügeln erkennen können und so weiter. Die sind ja auch wirklich unterschiedlich. Aber ich bin nicht so ein ganz großer Fan der Drachen. Aber ich würde gerne nochmal einsteigen bei dem Punkt, wo du sagst, das ist eine Serie, die nichts Neues erfindet. Da hast du tatsächlich recht. Das ist generisch. Also House of the Dragon ist generisch. Es speist sich nämlich direkt aus dem Game of Thrones-Universum. Und das Positive ist allerdings, es tut es auf eine sehr hochwertige Weise. Also was hatten wir in Game of Thrones? Wir hatten diese komplexen Beziehungen, wir hatten sehr gute Dialoge, wir hatten tolle politische Ränkespiele, wir hatten eine super Ausstattung und all das ist hier praktisch auch wieder in dieser Serie, aber man entdeckt praktisch nichts Neues. Das heißt, ich glaube, wenn man also diese Welt von Game of Thrones mag oder sie liebt, was ja viele Leute tun, ich auch, dann wird man hier in der Serie gut bedient, also bei House of the Dragon. Aber man darf nicht erwarten, dass hier eine Serie geboten wird, die was ganz Neues, einen neuen Weg oder eine neue Seite von dieser Welt ausleuchtet.
Nee, das nicht. Also es ist auch erzählerisch, ist es gut geworden. Es sind einfach auch echt Leute vom Fach, die das machen. Das Drehbuch ist schlüssig in sich, auch wenn es halt ein bisschen hyperkomplex ist teilweise.
Und es ist sehr, wie heißt es im Englischen, talky. Also es ist wirklich, du musst Bock haben, diese endlosen Hinterzimmergespräche oder kleiner Ratgespräche am Tisch irgendwie zu verfolgen. Wenn du nicht auf schönes Englisch stehst, also da sind wir auch wieder bei so einem Punkt, auf Englisch tausendmal besser als auf Deutsch. Also du musst dieses bisschen so eine Liebe für so ein Shakespeare-haftes Englisch und altmodisch, hochwertig, Verhandlungsintrigen-Englisch irgendwie lieben. Du musst es mögen und dann kriegst du da was. Aber wenn du sagst, nee, ich will vorwiegend Action, dann gibt es zwar meistens immer eine Action-Szene pro Folge, aber ich glaube, das wird die Leute, die vorwiegend auf Action stehen, nicht befriedigen.
Nee, so dieses Ranküne-Ding, ne? Also was du meinst mit Shakespeare, das ist da wirklich richtig, richtig fein ausdifferenziert und ausgearbeitet. Mir ist es tatsächlich ein bisschen, also was mich ein bisschen stört daran, ist, dass bei Game of Thrones, auch, ich nehme es jetzt doch immer wieder als Referenzgröße, das Personal breiter aufgestellt war, also gesellschaftlich breiter aufgestellt war. Wir bewegen uns hier viel häufiger und viel, viel eindringlicher in den Sphären der oberen Machtzirkel,
in den
oberen 10.000, die Figuren, die dort eine Rolle spielen, also eine Sprechfigurenrolle spielen, die ein bisschen so aus der Gosse stammen, was ja bei Game of Thrones immer eine Rolle gespielt hat, die sind hier relativ unterpräsentiert.
Das ist übrigens eine Kritik, die man häufiger gelesen hat. Und die andere Kritik, die in die gleiche Kerbe schlägt, war ja, dass du praktisch diese große Welt, diese sieben Königreiche aus der ersten Serie, da haben viele Leute gesagt, nee, wir sind ja hier immer nur in King's Landing und ihr immer nur in der Red Keep, ne, in dieser Burg, vielleicht ab und zu mal da in diesem Dorf, da sieht man mal ein paar dreckige Menschen, die irgendwie niedergemetzelt werden, aber die Welt ist praktisch kleiner als bei Game of Thrones und da hat ja jetzt die zweite Staffel macht ja den gleichen Ausrufezeichen, weil es fängt ja gleich an bei den Starks und wir sind auf der Mauer, also zum Norden und da habe ich auch gleich gedacht, ey geil, jetzt wird die Welt größer und die wird wahrscheinlich auch noch im Lauf der Staffel größer werden, weil die müssen ja jetzt so ihre Verbündeten finden in den verschiedenen Königreichen, um in den Krieg zu ziehen gegeneinander, die Targaryens. Und da habe ich Hoffnung, dass die Welt größer wird. Aber du hast recht, so ein paar mehr kleine Bürger oder wie soll man sagen, kleine Leute könnte die Serie noch vertragen.
Also es könnte die Gesellschaft stärker aufschichten und das auch sichtbar machen. Ich finde aber tatsächlich darüber hinaus noch einen Punkt ganz interessant. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sich diese Serie, obwohl sie so visuell ist und obwohl sie sich auch so sehr gefällt in ihrer CGI und in ihrer SFX und in allem, was halt so knallt und brezelt und so, gibt es da herausragende Momente der Ruhe. Also es ist ja immer wieder so, dass diese Serie komplett runtergeregelt wird und runtergedimmt wird. Also dass der Lautstärkepegel sinkt, dass es Momente gibt, in denen gar nichts passiert und du trotzdem das Gefühl hast, in den Köpfen der Leute vollzieht sich aber gerade etwas. Und das finde ich spannend, dass sie diesen Bruch und diesen Graben hinbekommen, dass es eben nicht immer nur auf die 12 ist und dass es auch nicht immer nur so eine Leistungsshow dessen ist, was die Computer jetzt gerade hergeben und was auch die Stunt-Leute hergeben und so weiter, sondern dass sie sich immer wieder auf sich selbst besinnt. Und das macht diese Serie dann auch wieder vielschichtig.
Ja. Wollen wir noch ein bisschen über die SchauspielerInnen reden?
Nö.
Gibst du,
ich persönlich nicht.
Findest du hast keine Lieblingsfigur oder keinen Lieblingsschauspieler?
Nee, habe ich nicht.
Also ich meine, bin ich jetzt nicht der Einzige, der das sagt, aber der Paddy Considine, der den alten König Viserys in der ersten, der fehlt natürlich unheimlich. Ne? Das war wirklich ein großartiges Schauspiel. Also hast du wahrscheinlich dann verpasst, ich glaube, es war in der 8. Folge von der ersten Staffel, da ist er schon sehr, sehr hinfällig und da gibt es so eine 3-minütige Szene, wie er eigentlich vom Kranken- oder Sterbebett sich nochmal durch den Saal
vor versammelter
Mannschaft
durchschleppt.
Das ist eine der großartigsten Serien-Szenen der letzten Jahre. Aber ich finde generell, dass der das super macht. Ansonsten bin ich etwas verwirrt, auch über diese ganzen Generationen aufgestellt haben. Weil die Kinder von der Alicent, die sind eigentlich viel zu alt für ihr eigenes Alter. Also klar, sie wurde sehr, sehr jung von ihrem Vater, der Hand, also von diesem Otto Hightower mit seinem Freund und König Viserys verheiratet. Lass sie 15 gewesen sein, es kommt aber trotzdem nicht hin. Da habe ich doch mal geguckt. Also die Olivia Cooke, die Schauspielerin, die Alicent spielt, ist 30.
Ja.
Und ihr Sohn, der auf dem Thron sitzt, also gespielt von Tom Glynn Carney, ist 29. Also es gibt ja schon kühne Konstellationen, was man so mit Vater und Sohn oder Mutter und Sohn besetzt. Aber zwei Schauspieler, wo die Mutter 30 ist und der Sohn 29, habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gehabt.
Ja, also ja, ist interessant. Es gibt ein Lied von Willie Nelson, das heißt irgendwie I'm my grandpa's dad oder irgend sowas. Das ist, vielleicht haben sie sich davon inspirieren lassen.
Ja, ja. Ansonsten muss man sagen, House of the Dragon kommt weiterhin hervorragend an, hat zwar jetzt bei den Emmys jetzt nicht groß gescored, die erste Staffel, glaube ich 8 Nominierungen und einen Preis, eher so ein nebensächlicher Preis, also Paddy Considine hat keinen bekommen, aber jetzt auch zur neuen Staffel, ich habe bei Rotten Tomatoes geguckt, 91% der Kritiker sind positiv, 86% beim Audience Score, ist alles sehr, sehr gut. Und ich möchte vielleicht abschließend nochmal vom Bayerischen Rundfunk, die haben ja auch so eine ganz gute Kritiken auf ihrer Webseite, die schreiben über die Serie, besonders politische Fans kommen dieses Mal auf ihre Kosten. Die Serie zeigt eine Eskalationsspirale, die an aktuelle Kriege erinnert. Drachen haben in dieser mittelalterlichen Welt die Zerstörungskraft von Atomraketen. Wenn sie in den Krieg ziehen, hat nur der eine Chance, der selbst Drachen hat. Die Drachen werden gegeneinander aufgewogen. Es geht auch um Allianzen. Also ich finde es eigentlich tatsächlich einen ganz guten Punkt, dass man sagt, hier geht es auch um Kriegsstrategie. Was hat man und was kann man gegeneinander setzen? Die Drachen werden gegeneinander aufgezählt. Und natürlich auch, dass es innerhalb von so einer Familie einen Krieg gibt oder so eine große Auseinandersetzung ist praktisch auch nochmal ein Kommentar, den man auch so pazifistisch deuten kann.
Ja, wobei ich glaube, eine der Deutungen der Game of Thrones-Reihe war ja, dass es sich da um den Klima, also dass der Feind da der Klimawandel ist und gegen den müssen sich so, alle...
Winter is coming.
Ja, also... Ja,
das ist eine kühne These, ja.
Nee, das habe ich wirklich, glaube ich, relativ weit verbreitet, dass also die Menschheit muss sich eigentlich gemeinsam gegen diesen Zombie-Feind vereinen, aber kriegt es nicht hin und rasselt voll in die Katastrophe rein.
Ach, die Zombies sind der Klimawandel.
Die Zombies sind der Klimawandel unter anderem sowas. Also von daher, ich glaube, die hatten immer schon so politische Deutungsmöglichkeiten, also Deutungsräume, die man betreten kann oder auch nicht. Das zeichnet, glaube ich, diese ganze Geschichte aus. Oder das zeichnet, also ich finde ja, das sollte eigentlich jede historisierende Geschichte, also gerade im Fantasy-Bereich auszeichnen, wenn die sich komplett jeder Deutungsmöglichkeit enthebt, also jeder Möglichkeit, irgendwelche Referenzen in die Gegenwart zu finden, dann verliert die sich ja in sich selbst. Dann ist es so eine Tolkien-Fantasy-Welt und die kann auch unterhaltsam sein, aber dann ist es wirklich nichts für mich.
Ja, die große Leistung von George R. R. Martin ist ja praktisch, dass er der größte Dieb der Weltgeschichte, also der kreativste Dieb der Weltgeschichte ist schlechthin, weil was der alles in seinen Werken da verwurstet an Geschichte-Blots, das ist schon großartig.
Der Lümmel.
Trotzdem würde ich letztendlich sagen, wer jetzt überlegt, ach, soll ich bei House of the Dragon einsteigen? Also erstens, wenn ihr einsteigt, steigt bei Staffel 1 ein und am besten ist allerdings, wenn man mit der ersten Game of Thrones Staffel einsteigt, weil ja, dann hat man die ganze Geschichte, genau. Auch wenn es das ein Prequel ist.
Einfach mal jetzt kurz 2 Wochen Zeit nehmen, wer noch nicht drin steckt und alles durchsuchten, was es davon gibt.
Ja, dann braucht man wirklich einen langen Urlaub. Ja. Gut, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Und das ist ausnahmsweise mal wieder ein Film, den ihr ab Samstag, 29. Juni bei Amazon sehen könnt. Und das ist ein Film über zwei lebende Menschen, Andre Agassi, gespielt vom englischen Schauspieler Toby Sebastian, und Steffi Graf, gespielt von der deutschen Schauspielerin Lena Klenke. Die Älteren werden sich erinnern, beide waren mal sehr, sehr gute Tennisspieler, vorwiegend in den 90ern. Und die Timeline ist eigentlich so, 1999 ist der letzte French Open-Sieg von Steffi Graf und der erste von Andre Agassi. Und seitdem haben sie sich als Paar geoutet und 2001 geheiratet, immer noch zusammen, 2 Kinder. Eine eigentlich, wie man damals dachte, unwahrscheinliche Liebesgeschichte zweier netter Menschen, wie alle im Umfeld sagen. Ich habe mal in so eine Doku reingeguckt, aber auch wo man sagt, was, die beiden, diese etwas steife, spröde Deutsche und dieser wilde Las Vegas Boy mit seinen bunten Klamotten, also wie gesagt, nur noch die Älteren werden sich an diese Images erinnern. Und das Ganze gibt es jetzt auf einmal als Biopic bei Amazon und gezeigt wird praktisch, wie die beiden sich kennengelernt haben innerhalb dieses Tennis-Zirkus und ja, wie sie über die Jahre irgendwie dann zusammenkommen. Ich habe zu dem Film ein Interview mit Lena Klenke geführt, die wir ja hier schon zum Beispiel in Flunkyball oder Flunkyball hatten und die wir beide, glaube ich, sehr mögen als Schauspielerin. Ja. Wie fandst du sie als Steffi Graf?
Ich hätte jetzt die Frage gleich zurückgespielt an dich, so ob sie Tennisspielerin ist, weil ich finde zum Beispiel ihre Tennismoves, die sie macht, ich bin tatsächlich ja auch ein bisschen mit Steffi Graf aufgewachsen und habe die damals noch gesehen. Und das ist faszinierend, weil sie ist wirklich der gesamte Bewegungsablauf von ihr in diesen Tennissequenzen, die gar nicht so eine vordringliche Rolle spielen. Die finden statt, aber bilden nicht das Wesen dieses Films. Die sind wirklich richtig klasse. Also hat sie das gesagt? Spielt sie Tennis?
Ja, ich hab sie natürlich gleich am Anfang gefragt, spielst du Tennis? Und sie meinte, nein. Sie hat vorher nicht Tennis gespielt. Ja gar nicht. Und die Produzenten, also der Film hat eine relativ lange Vorgeschichte, weil die wollten drehen und dann kam Corona. Also sprich, das Projekt ist schon irgendwie 4 Jahre alt oder so. Und deswegen hatte sie durch Corona relativ viel Zeit, Tennisunterricht zu nehmen.
Okay.
Und sie hat mit einem Trainer gearbeitet. Ganz nebenbei ist ja auch Tennis der beste Sport gewesen, den man zu Corona-Zeiten ausführen konnte, weil der ist ja schon per Regelwerk irgendwie ein Distanzsport.
Ja.
Aber sie hat mit einem Trainer gearbeitet und sie hatte allein schon das Problem, dass sie Linkshänderin ist und Steffi Graf war oder ist Rechtshänderin. Und dann hat der Trainer mit ihr praktisch so gearbeitet, dass sie Steffi Graf Moves vollführen kann. Und sie haben sich bei dem Film gegen das Einspielen von Originalaufnahmen entschieden. Diese schnelleren Ballwechsel, wenn du sie aus der Distanz siehst, macht ein Double, also eine gute Tennisspielerin. Und sie kann eigentlich nur diese typischen Bewegungen von Steffi Graf. Und sie hat auch gesagt, weil alle ihre Freunde danach sagen, hey, du spielst ja so gut Tennis, lass uns mal spielen. Weil sie nicht, nee, ich kann eigentlich gar kein Tennis spielen. Aber ich war auch, also ich fand es auch verblüffend, wie gut sie das macht.
Aber wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht auf den Tennis-Aspekt reduzieren, weil dieser Film ist keine Tennisgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte, die im Bereich des Profi-Tennis-Spiels zweier der größten Stars, die dieser Sport, glaube ich, jemals hervorgebracht hat. Steffi Graf auch sportlich, Andrea Agassi vor allem halt durch die Art und Weise, wie er aufgetreten ist in diesem Zirkus, der damals ja noch ein total Weißer war. Und ich meine, es ist ein bisschen lächerlich, dass er so als Tennispunk dargestellt wurde.
Klamotten trug, ne?
Genau, er hat halt bunte Klamotten getragen und hat sich nicht komplett angepasst und sowas. Ich glaube nicht, dass er besonders punky war.
Wurde er nicht auch, glaube ich, von Turnieren in Wimbledon, war es dann irgendwie so, dass die besonders streng waren und da durfte er dann nicht antreten? Oder er durfte nur antreten, wenn er ganz in Weiß gekleidet ist? Und dann war man gespannt darauf, ob er es machen würde oder ob er doch noch irgendwie mit so kleinen Farbenspielen provozieren würde. Das war die Welt der frühen 90er.
Findet ja auch statt im Film. Also da ist ja genau diese Frage, wo er sagt, ich spiele und ich passe mich an, und das war vorher, stand vorher ein bisschen im Raum. Das ist dann jetzt so ein bisschen so, so Historizität wird ein bisschen zelebriert, um das Ganze auch ein bisschen in der Realität zu erden. Aber was ich eben so sagen wollte, ich finde, dass dieser Tennis-Aspekt ist wichtig, aber wichtiger ist diese Love-Story. Und ich war so ein bisschen, als ich das geguckt habe, habe ich immer wieder gedacht so, oh, findest du das jetzt echt gut? Es war mir so ein bisschen unangenehm, dass ich diese
Guilty
Love-Story,
Pleasure.
Dass sie mir so, das war wirklich Guilty Pleasure. Ich finde, die beiden machen das ganz toll. Das ist eine ganz, ganz liebenswerte, einfühlsame Annäherung, die diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere begehen. Wie sie so immer wieder so kleine Glimpses in ihre gegenseitigen oder wechselseitigen Wirklichkeiten haben, wie die da so reinplördern und huch, da bist du ja schon wieder, und irgendwann werden die halt ein bisschen intensiver, und ich meine, wir kennen das Ende, deswegen kann man jetzt auch nicht richtig viel spoilern, aber die Art und Weise, wie die beiden, also wie dieser Tony Sebastian und Lena Klenke ihre Figuren ineinander geraten lassen, das ist sehr, sehr gut gemacht. Also es ist gerade für ein Tennis-Biopic war ich richtig überrascht zwischendurch, wie gut das gemacht ist, wie toll sie spielen.
Ich fand es auch wirklich, ich war auch wirklich überrascht, und ich muss dazu sagen, ich kenne die Geschichte ziemlich gut, weil ich tatsächlich diese Autobiografie von Andrea Agassi Open gelesen habe. Ja, da kann ich vielleicht nochmal mich bei Mats Hummels bedanken und seinem Bruder, die machen ja auch so einen Podcast, Allein ist schwer heißt der, glaube ich, da reden sie so über Sport, also gar nicht so viel über Fußball, sondern allgemein über US-Sport und andere Sachen, die sie toll finden, und die beiden sind auch riesen Tennis-Fans, und ich habe den mal 2019 gehört, den Podcast, und dann haben sie irgendwie so über Wimbledon gesprochen, was gerade lief, und dann haben sie in so einem Nebensatz gesagt, ja, das hat ja Andrew Agassi auch schon in seiner Autobiografie Open geschrieben, und dann haben irgendwie beide gesagt, ja, beste Sportbiografie, die jemals erschienen ist und so, und da bin ich irgendwie neugierig geworden, weil ich habe mich nie so sehr für Andrew Agassi interessiert, und dann habe ich mir das besorgt, das Buch, und habe das wirklich mit wahnsinnig großem Interesse gelesen, weil es ist ganz toll, ein ganz tolles Buch, weil es fängt, glaube ich, an mit dem Satz, ich hasse Tennis. Also er beschreibt praktisch sein Leiden an diesem Sport. Der hat ja irgendwie so mit dem Rücken tierische Probleme, und er hat vor allem an seinem extrem dominanten Vater gelitten. Das haben die beiden Figuren oder die beiden Menschen, Steffi Graf und Andrea Agassi, glaube ich, zusammen, dass sie diese dominanten Väter...
Kommt auch im Film vor.
Beide
Väter spielen eine wichtige Rolle.
Genau, können wir gleich nochmal drüber reden, wer den deutschen Peter Graf spielt. Aber das ist irgendwie so eine Leidensgeschichte, und dann steckt, die ganz toll erzählt ist, also er hat es zusammen mit so einer Pulitzer-Preisträgerin irgendwie geschrieben, die kann halt auch schreiben. Und es ist wirklich ein ganz tolles Buch, und dabei erlebst du natürlich noch so ein bisschen Zeitgeschichte, ein bisschen Gossip, ne, war ja auch mit Brooke Shields zusammen und so, einer bekannten Schauspielerin, und du gleitest damit so durch dessen Leben, und du erfährst halt schon über dieses Buch, wie lange er schon heimlich in Steffi Graf verliebt war.
Okay,
das kommt in dem Buch. Und ich habe auch Lena Klenke in unserem Interview gefragt, hast du die Autobiografie? Hat sie gleich gesagt, ja klar, das war das Erste, was ich gelesen habe. Weil Steffi Graf ist ja, wie man im Englischen so schön sagt, a very private person. Die hat sich ja nie groß geäußert zu ihrem Privatleben. Und deswegen ist das natürlich erstmal die Vorlage, wo du in das Private so ein bisschen reinkommst. Auch wenn er natürlich dezent bleibt.
Ja, und es bleibt natürlich dadurch auch wieder ein komplettes Raunen. Also so, wir hatten es ja schon in der vorigen Folge mit Becoming Karl Lagerfeld, wo sie auch sehr, sehr tief einsteigen in die Gefühlswelten ihrer Protagonisten und Protagonistinnen, also eher der Protagonisten. Und da aber ja unglaublich viel mutmaßen müssen und auch auf einem Niveau mutmaßen müssen, das tatsächlich schon fast in so eine Richtung Fantasy reingeht. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas von der Art und Weise, wie die beiden sich angenähert haben, überliefert ist.
Nee, kann ich aufklären. Also ich habe sie natürlich auch gefragt, was ist mit den privaten Szenen? Es gibt ja zum Beispiel diese sehr schöne Szene in dem Film, wo sie sich zufällig in Rom, weil sie da beide beim Tennisturnier spielen, treffen und dann zusammen so einen Ausflug machen und sie auf so einem Platz dann, den sie finden, irgendwie so Tennis spielen. Dann meinte ich ja, gab es denn diese Szene überhaupt? Und dann meinte sie, nein, alle privaten Szenen, wo die beiden zusammen sind, sind Mutmaßungen.
Ja, interessant. Was haben denn die Managements und die Rechtsabteilung der beiden dazu
auch
gesagt?
Das ist ja toll, was so ein Interview alles bringt. Ne? Ja. Ich habe auch gesagt, ja, was sagen denn Steffi Graf und Andrew Agassi dazu? Sie meinte, Steffi Graf wurde gefragt, ob sie an dem Film irgendwie mitwirken wollen. Und dann hat Steffi Graf in ihrer Steffi Graf-typischen Art gesagt, nö, ach, kein Interesse, aber sie wünscht dem Projekt viel Erfolg.
Okay, finde ich ritterlich. Also es zeugt auch von großem Rückgrat.
Absolut,
so. Aber sie hat aber auch so einen heiligen Status in Deutschland, dass ihr, glaube ich, niemand so richtig an den Karren pissen würde. Also es war klar, dass mit ihr dezent umgeht. Es ist auch nichts Despektierliches daran, nichts Indezentes oder sowas an dieser Serie. Das ist alles sehr, 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 sehr zurückhaltend inszeniert. Also auch gerade die Liebesgeschichte, da geht es wirklich immer darum, was in den Köpfen und in den Seelen der beiden vor sich geht und nicht irgendwie in den Gunaden oder sonst wo. Und das finde ich, also das macht die Serie auch sehr gut. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass der Tony Sebastian, den Andrew Agassi, so ein bisschen spielt wie George Clooney in Burn After Reading. Also er ist ein bisschen so ein leicht geföhnter Depp eigentlich am Ende.
Findest
also du? Er wirkt nicht besonders helle. Er guckt auch immer die ganze Zeit ein bisschen so, als wenn er eigentlich gar nicht so richtig checkt, was um ihn herum passiert. Und kommt dann aber stark über seine Emotionalität. Also er öffnet sich ihr ja auch und sie fragt ihn irgendwie, als er dann aus seiner Kindheit erzählt, fragt ihn, hast du das schon mal irgendjemandem erzählt? Und also nee, ist das erste Mal. Und sie sagt, aber warum? Und also es ist dann auch so eine Annäherung in die Psychogramme der beiden Figuren. Aber Steffi Graf kommt auf jeden Fall bedeutend besser weg als Andrew Agassi. Sie sieht zum einen sehr viel besser aus. Also nicht, dass Steffi Graf sah gut aus. Ich will die jetzt auch nicht judgen oder sowas, aber Lena Klenke ist halt echt nochmal eine Nummer attraktiver, würde ich sagen.
Aber sie sieht ihr auch tatsächlich ein bisschen ähnlich, ne? Das finde ich.
Bisschen schon, ja.
Also habe ich ihr auch gesagt, hat sie nichts zu gesagt, aber ich finde schon. Es ist jetzt kein Monsterzufall, dass die Produzenten des Films 2019 oder 20 oder wann das ganze Projekt angefangen hat, also Lena Klenk ist jetzt 28, aber gut, ja, sie hat 23, 24, so ein bisschen als Steffi Graf Lookalike. Und außerdem, wir haben ja Klenke auch schon gelobt, man kennt sie ja auch aus How to Sell Drugs Online Fast oder diesen Flunkyball-Film, den wir beide sehr mögen, von Alexander Adolf. Das ist eine tolle Schauspielerin, die hat eine tolle Ausstrahlung.
Ja, tolle Ausstrahlung. Und ich finde auch tatsächlich, also so wird das, sie spielt auch so diesen Humor, den Steffi Graf hier bekommt. So, ich weiß es gar nicht, ob sie den hat oder was, aber sie hat so einen verschmitzten Humor die ganze Zeit.
Trocken,
eine Trockenheit, große Schlagfertigkeit und sowas, hat irgendwie immer alle Fäden in der Hand und sowas. Also wie gesagt, ich finde, die Lena Klenke macht das gut, aber sie lässt auch ausschließlich gute Haare an Steffi Graf. Also die ist wirklich, der wird nicht gekratzt. Und dann an Andrew Agassi wird so ein bisschen gekratzt. Ist aber auch egal, weil am Ende können wir ja sagen, Achtung, sie kriegen sich.
Ja, und, kleiner Spoiler.
Und es wäre tatsächlich sogar interessant, sich die Gedanken darüber zu machen, zu gucken, wie es weitergeht mit den beiden, weil sie ja danach tatsächlich eins der großen Glamour-Paare des Sportboulevards werden, ohne Glamour ausstrahlen zu wollen.
Also sie führen ein Leben, was praktisch für den Boulevard extrem langweilig ist. Sie haben irgendwie zwei Kinder bekommen, die mittlerweile auch schon erwachsen sind und lieben sich immer noch und treten öffentlich ganz selten auf und es gibt keine Skandale.
Nee.
Also ich glaube, ein zweiter Teil des Films ist relativ ausgeschlossen.
Ja.
Aber ich muss dich ja nochmal sagen, Peter Graf, Michael Kessler spielt ihn.
Ja.
Bekannt aus Switch Reloaded oder Kessler ist. Was das internationale Publikum, das den Kessler nicht kennen wird, nicht stören wird, aber wenn so ein Switch Reloaded Gesicht, oder der Kessler ist ja auch ein ziemlich prägnantes Gesicht, auftaucht, hat es dich gestört?
Hat mich überhaupt nicht gestört, nee, weil er ist auch einfach ein guter Persiflierer.
Hm. Also so der, aber er soll nicht persiflieren, er soll eine Rolle spielen.
Ja, nee, aber er hat, also damit meine ich, dass er hat ein großes Gespür dafür, sich in andere Charaktere reinzuversetzen. Das ist ja seine Kernkompetenz. Und ich habe jetzt den Peter Graf, das habe ich damals nicht verfolgt. Diese ganzen Skandale waren nach der Zeit, als ich mich so sportlich dafür interessiert habe, da habe ich nichts von mitbekommen. Nichts, das hat mich auch, das ging komplett an mir vorbei. Und deswegen habe ich auch keine Referenzgröße in meinem Kopf.
War im Knast, ne? Ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.
Ja, man hat es mitbekommen, aber das habe ich überhaupt nicht verfolgt. So, und ich habe es, glaube ich, auch gerade so Anfang der 90er, was da passiert, Anfang Mitte der 90er war ich politisch auf einer Ebene, wo mich Tennis nicht die Bohne interessiert hat. Und ich das auch also weggedrängt habe von mir. Das war Elitensport, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und deswegen weiß ich nicht, aber Michael Kessler macht seine Sachen in solchen Situationen meistens gut.
So. Ich wollte auch nicht sagen, dass er schlecht ist, aber es ist halt, weil er dieses prägnante Gesicht hat und weil man eben aus humoristischen Formaten kennt oder auch aus diesem sehr guten Porträtformat Kessler ist, wo er sich ja dann auch über eine Maske seinem Gesprächspartner dann aneignet. Also wer das nicht kennt, sollte mal in der, ich glaube, ZDF-Mediatheken, sollte das irgendwo vertreten sein. Ist ja ein sehr eigener Ansatz, und wenn er dann auf einmal als Peter Graf auftritt, finde ich das schon irgendwie lustig. Aber nein, er macht seine Sache gut. Und übrigens, der Schauspieler von Andre Agassi, dieser Toby Sebastian, ist übrigens der Bruder von Florence Pugh.
Kenn ich nicht, wer ist das?
Florence Pugh ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Gegenwart.
Oh, danke, dass du mich hier so rund machst. So. Alles klar.
Also, Nächster Punkt. Nächster Punkt. Ich würde einfach sagen, wir kommen jetzt. Also wir fanden die beide irgendwie gut, den Film.
Ne? Ich fand ihn auch besser als Der Rebell zum Beispiel mit Bruno Alexander als Boris Becker.
Aber das war auch ein RTL-Movie.
Ich habe den damals auch, ich habe dem keine schlechten Noten gegeben, aber der hat viel mehr das Bedürfnis, ein comicartiges Abbild seiner Zeit zu liefern. Mhm. Also da ging es darum, wir wollen halt eine Milieustudie der 80er, in denen Boris Becker groß geworden ist, zeichnen, und da haben sie alles reingesteckt. Und haben die Hauptfigur dann so ein bisschen als Choleriker und dadurch als Opfer seiner eigenen Emotionen dargestellt. Das war okay. Es war, finde ich, ein okayer Film. So, aber das hier hat eine ganz andere Dringlichkeit, die mir zu Herzen geht. So,
Das ist ein Herzensfilm. Das ist ein Film, den man auch einfach mal am Sonntagnachmittag, wenn es regnet, gucken kann und der einem irgendwie das Herz öffnet.
Genau, und wir haben ja letztes Mal so angefangen mit so einem Punktesystem. Ich würde dem jetzt auch wieder so 4 1/3 Sternchen
verpassen. Ah, du bist jetzt ja, du drittelst die Sterne jetzt auch schon. Ich habe dir vorher geschrieben, wir machen halbe und ganze Sterne.
Ich gehe sogar in Achtelsterne rein, wenn ich das Gefühl habe, das passt. So, wenn du mich disst für Schauspielerinnen, die ich nicht kenne, dann disse ich dich dafür,
Florence Pugh.
Pugh, ja.
Ja, die spricht sich Pugh.
Ja, sag mal.
Das ist die Schwester.
Wo spielt sie mit?
Ach, keine Ahnung, Oppenheimer zum Beispiel.
Okay, alles klar. Ja, ich bin nicht so in Hollywood-Movies.
Okay, aber jetzt geben wir nochmal Sterne, und zwar nur ganz oder halbe. Also Steffi Graf und Andre Agassi bekommen von mir 4 Sterne.
Jetzt muss ich da down oder upgraden, sind, ich sag, 4 Neuntel.
4 Neuntel?
Ja.
Das heißt also
knapp unter 4,5.
4,5, okay. Und House of the Dragon bekommt von dir?
Das ist nicht gerecht, weil da bin ich nicht Fan genug für. So. Also ich glaube, es ist eine 3, sowas in der Art.
Ah, eine 3, okay. Ja. Also für jemand, der alle Game of Thrones Boxen von mir ausgeliehen hat, stellst du dein Licht unter den Scheffel, würde ich sagen.
Nee, gar nicht. Nein, ich habe halt einfach das...
Oder du unterscheidest zwischen House of the Dragon und Game
of Thrones. Genau, Game of Thrones kriegt von mir auf jeden Fall 5, sowas. Mhm. Aber House of the Dragon ist halt einfach, ist zu referenziell. Also
okay.
Zu bezieht sich. Sehr, genau, will etwas fortsetzen und hätte aber auch nicht unbedingt sein gemusst.
Verstehe ich. House of the Dragon kriegt von mir trotzdem 4 wegen der ganzen genannten Stärken, die Serie hat. Okay, dann kommen wir mal zu unseren beiden kleineren Serien, die ja eine ganze Menge gemeinsam haben, weil in beiden geht es um Familie im weiteren Sinne. Beide kommen aus dem europäischen Ausland und beide sind frei in der Mediathek verfügbar. Unser erstes Thema ist The Club, nicht zu verwechseln mit der türkischen Netflix-Serie Der Club. Die okay. Zwei. Ja, wenn du das mal googelst, Jan,
ja, klar, klar.
Dann kriegst du, wenn du The Club googelst, kriegst du ganz viele Treffer für Der Club, türkische Netflix-Serie von 2023. Also bei uns geht's um The Club, was ihr seit dem 19. Juni in der ZDF-Mediathek komplett findet. 8 Folgen, 28 bis 37 schlanke Minuten, und Jan erzählt, worum es geht.
Ja, es geht um, also ich erspare euch die ganzen Namen der ProtagonistInnen. Das sind alles Menschen aus Belgien, von denen wir vermutlich zu wenige kennen und die sich vermutlich auch einfach nur falsch aussprechen lassen von so einer Kartoffel wie mir. Also es geht um Bert und Kirsti, beide um die 40, die sich zu Beginn der Serie kennen, lieben, vertrauen, lernen und dann eine Großfamilie bilden wollen. Was allerdings nicht klappt, so viel kann man sagen, weil sie sich kurz darauf in Dr. Desoides, ich weiß nicht genau, wie man sich ausspricht, Kinderwunschklinik in Belgien wiederfinden, wo sie einerseits versuchen, ihre Fortpflanzungsprobleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich sage jetzt mal nicht, worum es dabei genau geht. Und dabei gleichzeitig aber auf zwei, also auf Dutzende Leute, die ist immer, das Wartezimmer ist immer voll, aber mit zwei weiteren Paaren in diesem Wartezimmer beginnen sie sich anzufreunden. Und das zu bilden, was nämlich dann am Ende den Titel dieser Serie The Club ausmacht. Also es ist natürlich kein Club, aber sie vereinigen sich sozusagen in ihren Problemen, die sie mit ihrem Kinderwunsch haben oder mit ihrem Fortpflanzungs- und Familiengründungswunsch.
Der Club, zu dem niemand gehören möchte, heißt es, glaube ich, in der ersten Folge.
Ist ja auch so, ne? Und da das die beiden anderen sind die lesbischen Frauen Ellen und Zwo und ein sehr viel jüngeres Partypärchen namens Charlie und Ziggy. Und wir wohnen der Situation bei, dass diese drei immer wieder in einzelnen Fokussierungen halt versuchen, ihre Probleme in den Griff zu kriegen oder die Probleme der Biologie besser in den Griff zu kriegen und dabei halt irgendwie Bezug zueinander nehmen, sich austauschen, manche Dinge versuchen gleichzeitig zu bewältigen, manche Dinge auch für sich alleine. Es gibt immer wieder so Interruptionen in den einzelnen Beziehungen, die halt einfach verschiedene Stufen der Eskalation durchmachen müssen und dadurch auch sich entzweien, aber dabei immer wieder finden und sowas. Und das ist halt einfach so ein Potpourri dreier Paare in einem Sextett, immer wieder bei dieser Dr. Desoire im Wartezimmer.
Desoire, glaube ich.
Desoire im Wartezimmer. Dem wohnen wir achtmal immer so um die 30 Minuten bei. Und also ich muss sofort in die Wertung reinkommen, weil ich finde es richtig geil.
Das ist eine tolle Serie.
Das ist eine tolle Serie.
Also, ich habe auch damit angefangen und konnte nicht mehr aufhören, habe wirklich jede Minute mir reingezogen. Also es ist eine wunderbare Serie, wenn auch teilweise sie ein Stück kalkuliert wunderbar ist. Also es wird schon auch die Gefühls, also es ist ja eine sehr emotionale Situation, weil es geht um Kinder bekommen wollen und es funktioniert nicht, was grundsätzlich für jeden Menschen eine sehr emotionale Angelegenheit ist. Aber es ist auch einfach toll inszeniert.
Ja,
und also diese ganzen emotionalen Situationen werden auch wirklich filmisch, Regie, schauspielerisch super inszeniert und rübergebracht.
Ja, und wenn du sagst, es ist kalkuliert, das mag sein, dass es manchmal kalkuliert ist, ist aber nicht konstruiert. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die beiden, das Head Writer Duo, Leander, jetzt nenne ich es doch, Leander Verdifel und Sita Teunring, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Sprichst du etwa kein Flämisch?
Gar nicht, nee, Teunring. Die haben wohl beide diese Situation in so einer Kinderwunschklinik sozusagen gefangen zu sein auch schon durchgemacht. Das heißt, sie ist teilweise autobiografisch geprägt.
Genau.
Und das spürt man dieser Serie an. Man spürt den Darstellern und Darstellerinnen an, dass sie sich vollständig mit ihren Figuren committen, dass sie da wirklich eintauchen. Und was ich ganz, ganz toll finde, es ist unglaublich anrührend, diese Serie, aber zu keiner Zeit rührselig. Also sie bauen nie irgendwelche melodramatischen Brücken auf, über die Leute zwingend rüber müssen und dann sind sie auf der anderen Seite angekommen, nachdem zwischendurch irgendwie Latten aus der Brücke rausgebrochen sind und brechen in Jubel aus, weil jetzt alles geil ist und sowas. Es gibt keine Happy End Garantie, es gibt aber auch keine Unhappy End Verpflichtung irgendwie, um noch eine nächste Staffel oder sowas in Aussicht zu stellen. Ich finde, es ist so toll gespielt und es ist auch die Männerfiguren sind so toll gespielt, die halt naturgemäß hierbei erstmal eine passive Rolle spielen, weil sie ja hauptsächlich Donator sind.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch dabei so eine Kraft entwickeln. Also gerade der Bert. Hast du jetzt nochmal deinen Namen parat?
Ja, klar. Also ich muss auch wirklich sagen, man muss vielleicht zum Konzept der Serie sagen, die ersten drei von den 8 Folgen, die widmen sich eigentlich jeweils einem Paar. Mhm. Und ab der 4. Folge fließt das Ganze zusammen. Also Man sieht die anderen auch schon vorher mal so in einzelnen Szenen, in diesem Wartezimmer und so weiter. Aber eigentlich werden die 3 unterschiedlichen Paare erstmal in den ersten 3 Folgen vorgestellt. Und gleich in der ersten Folge lernst du halt diese End-30er kennen. Also Kirsti, gespielt von Janne Desmet, und Bert, gespielt von Dominik van Malder. Und diese beiden Schauspieler sind fantastisch.
Unglaublich, unglaublich. Also gerade der van Malder, der ist halt wirklich, er ist auch noch Fernfahrer oder zumindest Lastwagenfahrer.
Ja, ja, ist Trucker.
So ein bäriger Typ, riesiger Bart, könnte auch irgendwie in der ersten Staffel von Game of Thrones.
Ja, er sieht auch dem einen Rothaarigen aus Game of Thrones ziemlich ähnlich.
Sowas, vielleicht sind auch bärige Typen mit roten Bärten, sehen sich vielleicht auch schnell ein bisschen ähnlich. So, und das ist halt so ein Berg von einem Mann, der aber immer, wenn er auf seine eigenen körperlichen Defizite, also was halt so die Fortpflanzungsfähigkeit trifft, wenn er dessen gewahr wird, dann bricht er in sich zusammen und wird so ein Häufchen Elend, behält aber trotzdem immer noch seine Würde dabei und so. Und es ist wirklich, also das ist fantastisch, wie der den spielt.
Ich finde auch die Frau super.
Aber sie ist auch super, alle super.
Alle, also es ist auch interessant, dass ganz unterschiedliche Probleme der Fortpflanzung in der Serie behandelt werden, ohne dass die Serie in irgendeiner Weise didaktisch wird.
Ne? Ja.
Also du hast bei dem einen Paar die klassische Nummer von wegen einer, ne, ist irgendwie halt nicht so richtig fortpflanzungsfähig.
Ich würde dich jetzt gerne abwürgen. Sag nicht, worum es geht.
Du willst die verschiedenen Probleme nicht ansprechen.
Weil die, auch wenn die sich eröffnen, finde ich das so, dass es jedes Mal so, boah, so eine Krankheit gibt's krass.
Ja.
Oder so ein Leiden, ist ja keine Krankheit.
Ja gut, dann sagen wir es so. Also du lernst die unterschiedlichen Probleme kennen, die bei gewünschter Fortpflanzung auftreten können. Und die sind durchaus so unterschiedlich, dass sie auch unterschiedliche Geschichten erzählen.
Genau so. Und das ist eine lesbische Beziehung dabei. Klar, die brauchen von außerhalb Sperma. Und das versuchen sie am Anfang selbst. Irgendwie klappt das alles nicht und sowas. Also das kann man auch schon sagen. Klar geht es dann darum, wo kriegen sie es her. Aber es kommen noch weitere Spektren der Probleme, sich fortzupflanzen, auch für dieses Paar dazu und sowas. Und es eröffnet tatsächlich immer so ein großer Blumenstrauß, oftmals allerdings eher so leicht welker Blumen, der da so geflochten wird. Und das ist einfach, ich finde, das ist gut geschrieben, das ist gut gespielt, das ist gut inszeniert, das ist gut vertont, das ist gut gefilmt, das ist alles wirklich, also bis auf diese lausige Synchronisation, der ich ausgeliefert war.
Da muss ich dir jetzt mal widersprechen, weil ich habe, also erstmal muss man sagen, diese Serie könnt ihr tatsächlich in flämischer Originalsprache mit Untertiteln in der Mediathek schauen, was ich bei Folge 7 und 8 gemacht habe, weil dann war die Serie schon, als ich an diesen Punkt angekommen war, war sie schon frei verfügbar. Vorher musste ich mir die Journalistenversion im Vorführraum vom ZDF angucken, und da gab es, wie du ja auch vorhin schon in unserem Vorgespräch gesagt hast, eben nur die deutsch synchronisierte Fassung. Und du weißt ja, ich bin auch ein starker Kritiker dieser Synchronisation.
Ja.
Ich fand eigentlich im Vergleich zu vielen anderen, haben sie das ganz gut gemacht.
Okay, dann, also das akzeptiere ich voll. So,
ja.
Wir
haben wirklich lausige Synchronisationen schon gehabt und hier besprochen, und vielleicht kommen wir auch gleich nochmal auf eine. Aber hier, finde ich, ist die Synchronisation wirklich gut gemacht.
Okay, alles klar. Vielleicht war ich aber auch angepisst von Barcelona for Beginners, wo es halt nochmal wieder ganz,
so
ganz fürchterlich ist. Dann habe ich das nämlich zurück, Asche auf mein Haupt. Es tut mir leid, wenn ich euch Unrecht getan habe, wer auch immer das synchronisieren lassen hat. Aber es ist, bleibt halt dabei, dass das Original immer besser ist. Und ich
absolut
war dazu verdonnert, weil es im Presseraum noch nicht als synchronisierte Fassung zu sehen war, das in der deutschen zu gucken. Und das ist halt für mich persönlich ist es schmerzhaft. Ich komme damit nicht zurecht.
So, hast du eigentlich mitbekommen, dass das durchaus auch ein ganz cleveres Projekt ist, weil dieses junge Paar, die leben ja in Eindhoven und das sind Holländer, ne?
Ja.
Und ich glaube, die Reproduktionsklinik ist in Belgien. Aber also ich weiß nicht genau, wo das in Belgien spielt, aber ich habe, also die beiden Frauen, das lesbische Paar, die arbeiten ja beide bei der Bahn.
Ja.
Die haben sich da kennengelernt. Die eine als Zugbegleiterin, die andere als Lokführerin, glaube ich. Und ich erkenne, als die eine zur Arbeit geht, die wunderschöne Bahnhofshalle von Antwerpen. Ich war nämlich mal 3-4 Tage in Antwerpen, hat da Urlaub gemacht, eine sehr schöne Stadt. Also ich weiß nicht, wo es genau spielt, aber es muss so in diesem, Antwerpen ist halt nicht so weit weg von Eindhoven, sind so 90 Kilometer, glaube ich. Aber das muss irgendwie so in diesem Grenzgebiet spielen, weswegen diese Serie, die, glaube ich, von Amazon auch irgendwie unterstützt wurde, also vielleicht ist es auch eine belgisch-holländische Amazon-Serie dort, die haben da auf jeden Fall ihre Finger drin. Und die haben natürlich dann, dadurch, dass sie praktisch holländische Schauspieler und flämische, also belgische Schauspieler drin haben, haben sie praktisch dann gleich beide Länder als Publikum. Ne?
Ja, kann auch sein, dass das sowieso automatisch ein bisschen, dass sie ein bisschen miteinander verlinkt sind. Ich meine, die werden ja schon als Benelux abgekürzt.
Ja, ich glaube auch, dass ich, wissen vielleicht irgendwelche HörerInnen da draußen besser als ich. Ich glaube, flämisch und niederländisch sind auch sehr, sehr, sehr ähnlich.
Habe ich keine Ahnung von, aber glaube ich auch so. Ich meine, holländisch ist ja auch nah am Plattdeutschen. Das ist ja alles irgendwie eine niederdeutsche aber davon ganz unabhängig, es ist wirklich, also wenn wir wieder bei den Sternen wären, ist eine glatte 5 Sterne.
Das ja, ich glaube, ich werde denen auch 5 Sterne geben. Und was mir eine Sache, bei dem Originalton gibt es noch einen Add-on-Punkt sozusagen, wenn man das im Originalton mit deutschen Untertiteln sieht, dann kriegt man auch gleich die sehr schönen, teilweise sehr schönen Indie-Pop-Songs angespielt, mhm. weil da ist dann auch gleich die Band und der Titel des Songs genannt. Die, also da ist, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ist ein bisschen, ist wunderschön, wunderschön und ein bisschen kalkuliert. Es ist sehr viel Musik in der Serie, die also die emotionalen Situationen auch unterstützt. Und da habt ihr dann auch gleich Band und Song, wenn ihr die Untertitel einblendet.
Auch noch, guck mal, das ist praktisch.
Ja. Gut, ne?
Ja,
schaut
euch die an, die ist wirklich
Nee, The Club ist wirklich super und ich glaube, der Club, die türkische Serie bei Netflix soll auch ganz gut sein.
Weiß ich nicht.
Aber die letzte von 2023, aber nicht verwechseln, ne? The Club, ach so, ja, da gibt es ja noch einen deutschen Zusatztitel, ne? Oder?
Oh Gott.
Ach nee, Quatsch, das war bei unserer anderen Serie, die jetzt kommt.
Ja, das war
The Club is nur The Club.
Das war bei der nächsten, ja, genau.
Genau.
Bei der nächsten Serie gibt es einen, der heißt Familie und andere Katastrophen. Und vielleicht fangen dann die ersten Leute schon an, das Projekt, die Serie gucke ich mir an, zu begraben.
Genau, also der Titel unserer nächsten Serie ist ja schon fast schon ein eigenes Projekt. Ne? Das heißt in der ARD-Mediathek Barcelona for Beginners. Deutscher Zusatztitel, Familie und andere Katastrophen, den ich gefühlt schon 20 Mal in irgendwelchen deutschen Synchrontiteln
meistens
gesehen habe.
Mit Martina Gedeck und Heino Ferch.
Ja, und dann gibt es ja noch den Originaltitel dieser katalanischen Serie, ne?
Das ist, ja, also der hat natürlich noch einen anderen, also noch einen Originaltitel. International wurde er mit This is not Sweden vermarktet.
Ja.
Und das hat wirklich, also das ist, der passt auch ein bisschen, der passt ganz gut so, ein interessanter Titel, Barcelona for Beginners, hat wirklich nichts mit der Handlung zu tun. Es geht nämlich um Mariana und Sam, das sind so zwei, weiß nicht, so biodynamisch woke, relativ frisch gebackene Eltern aus Barcelona, denen die Hektik, die wir ganz am Anfang auch so vorgeführt bekommen von Barcelona, also Overtourism, massiv überlaufende Stadt und sowas, die haben die Schnauze voll davon und ziehen nicht ganz weg, also nicht komplett aufs Land, aber in die sogenannten grünen Hügel über Barcelona. Also
32 Autominuten, sagt das Navi immer im Vorspann, glaube ich.
Ja, okay. Ja, man guckt so aus so einem waldigen Gürtel auf diese Metropole runter, die auch so ein bisschen brodelt und dampft. Das heißt, sie sind schon raus, aber nicht ganz weg und kommen also in dieser ländlichen Gegend an und versuchen da klarzukommen. Sie geht arbeiten, also sie hat so ein paar sehr ehrgeizige Entwicklungshilfeprojekte, also so kapitalistische Entwicklungshilfeprojekte in aller Welt am Laufen, die sie versucht auf die Beine zu kriegen. Er ist IT-Techniker, der aber ein Sabbatical oder ein Jahr Elternzeit genommen hat. Sabbatical ist es dann ja nicht.
Also man muss sagen, sie haben eine Tochter, die ist so im Vorschulalter, die ist ja so 5 und sie haben aber nochmal ein Baby, einen Sohn. Der ist so knapp 1.
Also wird noch die ganze Zeit vom Bauch getragen.
So,
also
ja.
Er läuft immer mit diesem Baby vom Bauch und sie kommen halt in diese relativ hermetische, sehr, sehr gut situierte, leicht hippieske Siedlung über der Stadt Barcelona und beginnen sich darin nach relativ kurzer Zeit mit diesen ganzen anderen Helikoptereltern, die da leben, oder zumindest mit Helikoptereltern, die es da auch in großer Zahl gibt, zu so einer Art Selbsthilfegruppe zu vereinigen. Also treffen sich immer, ich glaube, es ist fast immer bei Mariana in der Küche, holen eine Psychologin dazu und dabei wälzen sie halt pro Folge immer so ein Erziehungsproblem oder so einen kleinen Cluster an Erziehungsproblemen.
Erziehung und Beziehungsprobleme.
Genau, die einzigen, die aber nicht dabei sind bei dieser in dieser Gruppe, ist die, auf die alle so ein bisschen ehrfürchtig, zu denen sie heraufschauen. Und das sind, glaube ich, insgesamt 6 Schweden und Schwedinnen, die auch in dieser Siedlung wohnen, in 3 Generationen. Und Das, eigentlich hätten sie die gerne dabei, weil sie glauben halt in Schweden und deswegen This is not Sweden, daher kommt halt auch irgendwie der Titel, dass es ist irgendwie so eine Referenzgröße für funktionierende, harmonische Familienbeziehungsdaseins.
Alles ist besser in Schweden.
Alles ist besser in Schweden. Die nehmen aber nicht teil und es ist auch ein bisschen seltsam, dass sie nicht teilnehmen, bis es eines Abends irgendwie zu der Situation kommt, dass ich, und das muss man spoilern, weil es einfach sich anders gar nicht erklären lässt, diese Serie, bis sich der Sohn der schwedischen Mutter direkt vor den Augen aller in den Tod stürzt, also begeht Suizid. Ein
Teenager-Sohn, ja.
Teenager-Sohn und daraufhin beginnt halt unter diesem riesigen Cast so ein Selbst- und Fremdanalyse-Prozess. Also sie beginnen alle auf sich und die Existenzen der anderen mit neuen Augen zu blicken. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte, der wir achtmal ungefähr 40 Minuten beiwohnen. Wie fandst du es? Was hast du für einen Blick auf diese Serie?
Ja, ich muss sagen, mir hat die Serie auch sehr, sehr gut gefallen. Wobei hier muss man, wir können ja zu dem Thema gleich mal am Anfang kommen, da wird in der ARD-Mediathek tatsächlich nur die synchronisierte Fassung, also die deutsch synchronisierte Fassung geboten. Und ich glaube, die fand ich jetzt nicht so toll. Also die Mariana, diese Hauptdarstellerin, Hauptfigur, Moment, ich habe auch ihren Namen.
Einer Klotett.
Ich habe extra bei YouTube ein Aussprachevideo mir angeguckt. Einer Klotett, also eigentlich so, wie man es schreibt. Sie ist ja nicht nur die Hauptrolle, sondern sie hat auch Buch und Regie übernommen mit anderen zusammen. Und Samuel, ihr Mann, gespielt von Marcel Borras, das ist auch im wirklichen Leben ihr Mann.
Mit zwei Kindern?
Ja, mit zwei Kindern, ist auch am Buch zumindest beteiligt. Also es ist sozusagen ganz stark ihr Projekt. Und von dieser Aina Clotet, von dieser katalanischen Schauspielerin, die deutsche Synchronstimme oder wie sie auch synchronisiert ist, ist schon anstrengend. Die nervt, mich hat sie genervt mit so einer dauernervös Stimme. So,
ja, sie zappelt.
Sie ist immer so, ne? Sie soll eine gestresste Mutter darstellen, die an vielen Fronten um Sachen kämpft oder gegen Sachen kämpft. Und das macht diese Stimme auf fast schon, ja, satirische Art irgendwie. Schießt sie eigentlich gegen die eigene Figur?
Ja, und das ist Bullshit. Also ich habe mir einen Teaser mit einer Originalsprache.
Sie
hat
eine ganz
dunkle, ruhige Stimme. So, die ist weder nervös, noch hat sie dieses Zappelige da drin und sowas. Und das ist einfach eine Frechheit. Aber das ist halt, das tut der Serie am Ende, tut es da gar nicht so einen großen Abbruch, weil sie trotz, also selbst an dieser fürchterlichen Synchronisation.
Aber wie viel besser wäre sie, wenn sie da in der ARD-Mediathek, genauso wie es bei The Club im ZDF ist, eben auch noch die Originalversion gebracht.
Ja, haben. Oder wenn die Facker aus den Synchronstudios einfach ihre Arbeit ordentlich machen. So, das würde mir auch schon helfen.
Okay, aber du hast mich gefragt, wie ich die Serie finde. Ich fand die auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja.
Also die, klar, die erzählt Sachen, die typischen Probleme junger Eltern, die wir auch irgendwann mal erlebt haben und die wir wahrscheinlich jetzt hinter uns haben, erlebt man hier nochmal, kriegt sie vorgeführt, das sind Sachen, die nicht alle neu sind, aber einmal ist es ganz interessant, dass du das mal in so einem anderen kulturellen Setting hast, auf der anderen Seite ist es aber auch fast ein bisschen beängstigend, weil du siehst, dass diese katalanischen Eltern in diesen Hügeln über der Stadt im Prinzip die gleichen Probleme haben wie wir hier Deutsch.
Genau, sie haben ein bisschen mehr Text, also das glaube ich auch sofort, also auch vielleicht auch so von der national geprägten Mentalität her, falls es sowas gibt, wird einfach, die sabbeln einfach wahnsinnig viel. Ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Mentalität einfach ein bisschen wortkarger ist teilweise, deswegen ist es manchmal so diese Infodichte ist gewaltig, aber das kaufe ich denen total ab, dass die so miteinander interagieren. Und es schafft es halt total gut, dieses so unsere Selbstoptimierungsgesellschaft aufs Familienleben zu übertragen, weil es muss immer alles optimiert werden, es muss immer alles spitzenmäßig laufen, es darf keine Probleme geben, es darf auch keine Planänderung geben, darin sind sich diese Helikoptereltern, den Helikoptereltern in Deutschland wahrscheinlich sehr ähnlich. Und was ich auch tatsächlich, wo du es jetzt angesprochen hast, ich finde dieser sprichwörtliche Begriff der German Angst, so, der uns irgendwie so, dass in allem wird immer das Negative gesehen, so, das findet sich auch in diesen Charakteren wieder. Die haben auch immer vor allem irgendwie so eine latente Angst. Sie gehen da manchmal ein bisschen lässiger mit um und trinken ein bisschen mehr Rotwein dabei vielleicht und bei uns ist es Bier. Aber es ist einfach so, Das betrifft einfach Menschen in unserer saturierten Gesellschaft, zu der die ja auch zählt. Also Barcelona ist Hamburg oder weiß ich nicht,
San Francisco. London
oder sowas oder San Francisco sind, ist sich da näher, als wir wahrscheinlich dem Bayerischen Wald näher sind, obwohl wir dieselbe Sprache theoretisch teilen. So. Aber es sind halt einfach so grenzüberschreitende Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen oder Befindlichkeiten, mit denen sie sich auseinandersetzen, die hier sehr gut verhandelt werden. Und das hat auch wiederum damit zu tun, dass wie in der Serie vorher auch, dass die Beteiligten hier selber davon persönlich betroffen sind. Also das scheint echt ein Move zu sein, der sehr, sehr viel Authentizität und auch Authentizität schafft und auch so eine glaubhafte Gefühlskosmik.
Ja, die Serie wurde auch ausgezeichnet, ne? In Cannes, ja. Glaube ich, die Hauptdarstellerin wurde ausgezeichnet.
Als ja, beste Serie auch so, also hat mehrere
Preise gewonnen. Ja, sie hat mehrere Preise gewonnen und auch zu Recht.
Ja, völlig zu Recht.
Was das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren möchte, das ist aber letztendlich Geschmackssache, ist es manchmal so ein bisschen auf Comedy-Momente gebürstet.
Ja.
Also es gibt so Slapstick-Momente da drin, das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Also da passieren dann halt so Sachen, die auf bisschen auf Effektbürsterei irgendwie angelegt sind. Hat dich das nicht gestört?
Hat mich nicht gestört, aber es war auch, manchmal gibt es so Mimikhumor, ja. Der ist so ein bisschen anstrengend.
Ja,
so.
Und dass man halt irgendwas reintritt oder irgendwas tottritt oder dann ups und schon wieder und eieiei. Und da gibt es so ein paar Momente, die so ein bisschen, aber die werden wahrscheinlich vielen Leuten total gut gefallen.
Ja, aber auch. Stimmt, weil jetzt wo du es ansprichst, gibt es
so was gibt es halt Momente. In The Club nicht. Ne,
nee, das genau. Ne, genau.
Obwohl das ja so. Auch eine Dramedy ist, wenn man so will.
Ja.
Also auch da gibt es schöne, lustige Momente.
Ja.
Aber da ist der Humor ein bisschen, manchmal geht es so ein ganz klein bisschen ins Slapstickhafte. Aber das ist nicht die dominierende Farbe in dieser Serie.
Nee, genau. Also ich meine, welche Serie gibt es, die komplett von der ersten bis zur allerletzten Minute rund und geschlossen ist? So, das ist ja echt ein seltener Fall. Und das hier ist ja jetzt auch keine High-Budget-Serie oder sowas. Ne? Das ist halt einfach so ein Ensemblestück, ein sehr, sehr ausgewalztes, sehr breites Ensemblestück. Und ich habe, wie gesagt, ich habe leider noch nicht die Originalfassung gesehen.
Ja,
das würde ich gerne mal, sehen, ob es das irgendwo gibt. Es gibt es nicht in der ARD-Mediathek. Aber, also zumindest glaube ich es nicht bislang gesehen zu haben.
Wir haben auch nicht jetzt bei den Streamern geguckt, ob es da schon irgendwo ist.
Genau, weil es eben auch, also vielleicht hängt da ja noch irgendwas mit drin, ein internationaler Produzent oder sowas, weiß ich nicht. Also das wäre nochmal eine interessante Frage, wie eine Serie, die schon in einer schlechten Synchronisationsfassung so gut ist, wie gut die dann erst werden muss, wenn es dann ins Original geht. Also sucht da mal nach, wenn ihr was findet. Also wenn ihr tatsächlich
This is Sweden dazu
was findet.
Müsste man als Suchbegriff wahrscheinlich eingeben.
Ja, oder es gibt, glaube ich, gibt es nicht sogar noch ein
schwedisches Original? Sweden, ja.
So. Genau. Also wer das findet, bitte uns informieren. Also oder einfach so, was Erik ja auch gerne am Ende unserer Sendung sagt. So,
kommt gleich
schreibt uns und weist uns darauf hin, falls ihr da was findet. Wir würden das sofort nutzen und weiterreichen.
Hatte ich die Hauptdarstellerin eigentlich auch so wie mich an Charlotte Gainsbourg erinnert? Die hat was unheimlich Charlotte Gainsbourg-artiges an sich.
Nee? Nicht die Bohne, nee, gar
nicht. Okay, interessant. Okay,
vielleicht gut. Hast du vorher gerade irgendwie...
Nee, ich habe schon lange keinen Gainsbourg-Film mehr geguckt.
Ich auch nicht.
Nee. Ja, ich muss noch mal drüber nachdenken, ob es was Vergleichbares aus Deutschland gibt. Es gab ja mal diese Serie Andere Eltern.
Andere Eltern, die waren
noch slapstickhafter. Das ging so ein bisschen, die war noch slapstickhafter und das war vor allem eine Impro-Serie, glaube ich.
Ja.
Da wurde waren die Dialoge, aber die spielte auch in dieser Helikopter-Perfektionismus, Perfektionssuche.
Das stimmt, aber die hat eine andere Konfliktlinie aufgebaut, weil da ging es ja darum, dass sich eine Nachbarschaft, wenn ich mich recht erinnere, ihre eigene Kita schafft,
genau,
weil die Grundversorgung so mies ist. Und da waren halt auch irgendwie so sieben Paare und ein Einzelgänger drin und die waren aber permanent strukturell anderer Meinung immer. Das heißt, da ging es immer gegeneinander.
Streit.
So. Und hier herrscht eigentlich eher so ein harmonischer Ansatz. Also die wollen alle dasselbe, haben dazu manchmal unterschiedliche Wege, aber treffen sich ja auch bei dieser Psychologin und sind auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, bei anderen Eltern, die waren auf der Suche nach Differenzen.
Nee, von der Stimmungsfarbe war das eine andere Serie, aber die spielte unter einem ähnlichen oder in einem ähnlichen Klientel.
Ja,
die war ja auch Grimme-Preis nominiert, die Serie. Ja. Ich glaube, es gab sogar mehrere Staffeln.
Ich fand die auch nicht schlecht. Ich habe
die war
nicht
auch ganz
in
gut,
Erinnerung.
Ja. So, ne? Noch besser war allerdings der Film Eltern. Ja. Ne, mit Charlie Hübner und Christiane Paul, von, ja. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon über 10 Jahre alt, ja. Der auch so ein bisschen diese Situation, diese Stresssituation mit kleinen Kindern und so auf Deutsch ganz gut eingefangen hat.
Ja.
Wenn man das Gleiche aus Deutschland sehen will.
Ja, schaut euch das an. Ich finde die wirklich gelungen.
Genau. Und hier habt ihr eben dann auch noch dieses merkwürdige Setting in den Hügeln von Barcelona mit Wildschweinen, die irgendwie überall rumlaufen, ja. Mit einer Zahnradbahn, die irgendwie von unten nach oben fährt. Die Barcelona Hills, also ist auch nochmal eine interessante Location, die ihr auschecken
ja,
könnt.
Ja, und fabelhafte so Nebenhauptdarstellerin ist die Tochter Lia. Die so eine
das
ganz,
Mädchen mit der Brille,
die,
ja.
Das Mädchen, die so eine ganz erwachsene, dunkle Seele hat. Und ganz, also ein, natürlich ein Kind ist, die ist 5, sowas, aber...
Unheimlich nervt
die,
oft.
Ja, ja, aber sie ist, also die spielt das ganz toll. Die ist, erinnert mich so an diese Mafalda, diese Comicfigur aus Mexiko, die halt irgendwie auch schon so wahnsinnig frühreif ist. So. Tolle, also noch mehr, was ich schön finde an dieser Serie.
Prima, ja, dann wie viele Sterne?
5 kriegt die
wieder. Auch wieder 5?
Ja, ich krieg wieder 5.
Also bei mir kriegt sie 4,5 wegen diesen schwer erträglichen Synchronisationsfehlern und wegen den teilweise etwas kalkulierten Slapstick-Momenten. Ansonsten, das ist aber jetzt auch wirklich Kritik auf hohem Niveau, weil die Serie ist wirklich auch ganz, ganz wunderbar. Und damit haben wir heute 2 ganz tolle Serien aus den Mediatheken empfohlen.
Schaut es euch an, bitte.
Genau. Ja, und das war's schon. Aufgrund von Stress haben wir heute nur 4 Themen gehabt. Und dafür könnt ihr euch aber am Freitag, dem 12.07. wahrscheinlich auf eine Sondersendung mit einem prominenten Gast freuen, in der wir auf das erste Serienhalbjahr 2024 zurückblicken. Also, was waren die besten Serien des ersten Halbjahres? Und nach dieser nächsten Folge werden wir uns in eine kleine Sommerpause verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vor allem bewertet bei Spotify, Apple und überall, wo ihr ihn sonst hört. Das sage ich zwar immer so, aber für uns ist es eine ganz wichtige Geschichte, weil dann werden wir in dieser Sucharithmetik nach oben gespült und mehr Leute hören diesen werbe- und sponsorenfreien Podcast, was uns persönlich sehr weiterhilft. Ansonsten beantworten wir gerne eure Fragen, freuen uns über Anregungen per Mail unter fernsehpodcast.web.de und natürlich solltet ihr auch unbedingt unseren Instagram-Account folgen, wo es auch nochmal immer interessante Zusatzinformationen und übrigens auch die Themen der Folge vorab gibt. Ansonsten, Jan, war uns das.
Schönen Sommer wünsche ich euch.
Ne? Und wir hören uns am Freitag, dem 12.07. wieder. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.